Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und ich bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Das schreibt Paulus an Timotheus. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und auch dir, davon bin ich überzeugt, in dir ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Guten Morgen. Ich freue mich, nochmal bei euch zu sein in dieser besonderen Zeit. In den letzten Wochen war ich oft Sonntagmorgen bei mir zu Hause. Das war gemütlich und entspannt. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, auch zu Hause einen Gottesdienst zu hören, eine Predigt zu hören. Wir haben ja viel dazugelernt, was Online-Streaming und Predigten aufnehmen und so weiter betrifft. Auch hier bei euch wird ja heute aufgenommen, wie ich gehört habe. Es ist ein besonderer Advent. Er ist ruhiger als sonst. Keine Klassenweihnachtsfeier, kein Adventsfrühstück, kein Weihnachtsmarkt. Aber auch angespannter. Bei mir beruflich. Was ist, wenn ein Corona-Fall in der Schule auftritt oder privat? Kann ich meine Mutter besuchen, wo ich doch jeden Morgen mit 24 Kindern in der Klasse stehe? Oder in der Gemeinde? Was machen wir in diesem Jahr mit der Allianz Gebetswoche, haben wir gerade überlegt? Ähnliche Gedanken werdet ihr auch kennen. Im ersten Lockdown habe ich eine von den vielen Talkshows zum Thema gesehen. Und da war die Schriftstellerin Thea Dorn. Die war eingeladen, um etwas zu erzählen zum menschenwürdigen Sterben in Zeiten der Pandemie. Und dann hat sie berichtet, dass sie, wie viele andere Menschen heute auch, nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und sie sagte dann, ich hätte niemals gedacht, in so einer Talkshow einmal einen Satz aus der Bibel zu zitieren. Aber als ich gerade unterwegs war zum Studio, hat sie erzählt, bin ich an einer Kirche vorbeigefahren. Diese Kirche war geschlossen, wie alle damals in dieser Zeit. Aber die Gemeinde hatte draußen ein Banner aufgehängt. Und auf diesem Banner stand ein Satz, berichtete sie, der sie gepackt hätte. Und es war dieser Satz von Paulus, den ich eben im Zusammenhang vorgelesen habe. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Als dieses Zitat so unerwartet in dieser Talkshow auftauchte, habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, nochmal über diesen Satz, den ich natürlich schon lange kannte und den ihr schon lange kennt, nachzudenken. Und das möchte ich heute mit euch machen. Über diesen Satz nachdenken, und zwar anhand der vier Substantive, die darin vorkommen. Es sind die Wörter Furcht, Kraft, Besonnenheit und Liebe. Erstens also die Furcht. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Was heißt das? Unsere Schule hat als christliche Schule einen Mottovers aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Da steht, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Hier ist Furcht etwas Positives, etwas, was man haben sollte. Furcht im Sinne von Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott, ein Anerkennen seiner Größe und seiner Herrlichkeit. Das hat Paulus in unserem Text nicht gemeint. Die Neue Genfer, die ich eben gelesen habe, übersetzt auch nicht mit Furcht, sondern mit Ängstlichkeit. Der Geist, den Gott Timotheus und seinen Glaubensgeschwistern den Christen gegeben hat, ist ein Geist, der nicht mit Ängstlichkeit zusammenpasst. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, steht da. Heißt das, dass Christen niemals Angst haben? Nein, das passt wieder nicht mit dem zusammen, was Jesus im Johannesevangelium einmal zu seinen Jüngern sagt. In der Welt habt ihr Angst. Das sagt Jesus denen, die an ihn glauben. In der Welt habt ihr Angst. So einfach ist das und so klar und auch so wahr. Und ich finde, dieser Satz von Jesus ist sehr, sehr hilfreich. Weil Angst zu haben, ist ja schon schlimm. Aber wenn man dann noch so tun muss, als hätte man keine, sie immer verstecken muss, dann ist es richtig, richtig anstrengend. Meine jüngere geistig behinderte Schwester ist vor 6 Jahren an Krebs verstorben. Und im letzten Stadium war ihre Lunge stark angegriffen und sie hatte immer wieder massive Atemnot. Es gab das also auch schon vor Corona. Und als wieder einmal so ein Anfall kam, zum Glück konnten wir ja bei ihr sein im Krankenhaus, damals noch, da sagte sie, ich habe Angst. Und ich bin froh, dass mir ganz spontan, ohne dass ich lang überlegt habe, mir das Richtige eingefallen ist, was ich sagen konnte. Ich habe gesagt, ja, an deiner Stelle hätte ich auch Angst. Du darfst das ruhig sagen. Und da hat sie sich sofort entspannt und das Atmen wurde wieder leichter. In der Welt habt ihr Angst. Es ist gut und erleichternd, wenn das klar ist, wenn wir nicht so tun müssen, als ob es in unserem Leben keine Angst gäbe. Auch Jesus hat Angst gehabt und die Bibel erzählt das sehr klar. Ihr kennt das alle vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane, wo er Angst haben musste vor dem schrecklichen Foltertod am Kreuz. Er wurde von der Angst so gepackt, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Hatte Jesus denn nicht den Geist, von dem Paulus hier spricht? Doch, er hatte ihn, aber er ließ sich nicht von der Angst bestimmen. Er nahm die Angst an und drang sich mit Hilfe von Gottes Geist durch, das zu tun, was richtig war, obwohl er davor Angst hatte. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Ängstlichkeit. Das heißt, wir müssen uns nicht von der Angst bestimmen lassen. Auch nicht in Zeiten von Ansteckungsgefahr, verbotener Kontakte und wirtschaftlicher Schäden. Und nicht von der Angst bestimmen lassen, dafür brauchen wir Kraft. Und damit gehen wir von dem, was Gottes Geist nicht ist, zu dem, was er ist, was er uns gibt. Zweitens, die Kraft. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Was heißt das? Heißt das, dass alle Christen kraftstrotzend sind, körperliche oder auch geistige Muskelmänner und Frauen, denen nichts zu viel wird? Auch hier wieder, nein. Paulus selbst, der ja den Satz, über den wir hier nachdenken, aufgeschrieben hat, war ganz und gar nicht so, wie er selber beschreibt. In 1. Korinther 2 erzählt er zum Beispiel, wie er sich fühlte, als er zum ersten Mal in der Stadt Korinth war, um dort den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Er schreibt, außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Er kannte also die Angst. Trotzdem hat er das getan, wovor er Angst hatte. Er ließ sich nicht von der Angst bestimmen. Und er sagt, was meine Verkündigung deshalb kennzeichnete, war nicht meine eigene Kraft, meine Überredungskunst und klugen Worte. Es war das machtvolle Wirken des Geistes Gottes. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, auf die Weisheit des tollen Apostels, sondern auf Gottes Kraft. Nicht um menschliche Weisheit und Kraft geht es in unserem Vers, sondern um Gottes Kraft, mit der er uns ausrüstet, und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck. nämlich dazu, das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Hier bei Paulus ist es das Evangelium den Korinthern zu verkünden. Bei uns ist es heute, auch in Zeiten von Abstand und Hygiene, als Gemeinde den Menschen zu dienen. Jeder soll das auf seine besondere Weise tun, mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Ich vermute, Timotheus hat sich auch manchmal schwach gefühlt, deswegen wusste Paulus, dass er diese Ermutigung braucht. Paulus erinnert ihn daran, dass Gott ihm seinen Geist der Kraft bereits geschenkt hat. Timotheus hat diesen Geist und jetzt soll er ihn in seinem Dienst in Anspruch nehmen. Er soll dieses Geschenk zur vollen Entfaltung kommen lassen. Er soll den Geist Gottes an sich wirken lassen, der ein Geist der Kraft ist. Und drittens kommt dazu die Besonnenheit. Man sagt ja manchmal, wenn rohe Kräfte sinnlos walten. Das ist so ein Spruch, den man öfters hört. Und da liegt auch Wahrheit drin, denn es kann ja sein, wenn jemand viel Kraft hat, dass er auch sehr gefährlich ist. Wie wertvoll ist es dagegen, wenn Menschen die Macht haben, in Zeiten wie diesen sich besonnen zeigen. Ich habe mal in der Bibel nachgesehen, in welchen verschiedenen Zusammenhängen das Wort Besonnenheit vorkommt. Da gibt es so Sätze wie: Die Weisheit handelt klug und besonnen. Wer besonnen ist, handelt nicht vorschnell und unüberlegt. Er überschätzt sich nicht selbst, sondern handelt vernünftig, nüchtern und verantwortungsbewusst. Er oder sie hat die Fähigkeit, Dinge in Ruhe zu durchdenken und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Es ist gut, wenn man von solchen Menschen umgeben hat. In ihrer Nähe kann man aufatmen. Was für ein Geschenk, das Gott uns durch seinen Geist gibt. Auch dem sollen wir Raum geben. Viertens und letztens, die Liebe. Bei der Furcht haben wir begonnen und zum Schluss wenden wir uns der Liebe zu. Das macht Sinn, denn auch an anderen Stellen, zum Beispiel im ersten Johannesbrief, werden die beiden gemeinsam genannt und zwar als Gegensätze. Die vollkommene Liebe, heißt es da, treibt die Furcht aus. Furcht im Sinne von Angst, die uns bestimmt, passt nicht zusammen mit der Liebe. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein schreibt: Mit Furcht reagieren wir nämlich auf Gefahren und wir haben Angst vor dem, was uns bedrohlich erscheint. Wir schützen uns dagegen, indem wir uns verschließen und verbergen, indem wir fliehen oder uns auf andere Weise distanzieren. Furcht, das hat mit Distanz zu tun. Distanz gegenüber Gott, gegenüber Mitmenschen und manchmal auch gegenüber uns selbst, weil wir uns selbst nicht trauen. Dafür sind wir aber nicht geschaffen. Wofür sind wir denn geschaffen? Dazu habe ich in der letzten Zeit etwas sehr Ermutigendes gelesen von einem Wissenschaftler. Und zwar habe ich das gelesen in diesem Buch von Manfred Lütz: Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Vielleicht kennen manche von euch Manfred Lütz. Er ist Psychiater, hat eine psychiatrische Klinik geleitet. Der taucht schon mal in Talkshows auf. Und er hat so für sich so seiner Mission gemacht, dass er Wissen über psychische Erkrankungen in allgemeinverständlicher Weise an die Menschen bringen will, weil er sagt, wir brauchen da mehr Informationen, damit man da gut umgehen kann, wenn Menschen in diesem Bereich erkranken. Und er hat auch Bücher dazu geschrieben. Und das hier ist eins seiner neuesten. Es ist eigentlich das Protokoll eines Gesprächs. Lütz ist nach New York geflogen und hat mit diesem Herrn Kernberg, Otto Kernberg, ein langes Gespräch geführt. Und auch dieser Mann ist Psychiater und wohl sehr bekannt. Ich kannte ihn vorher nicht. Und er ist inzwischen 90 Jahre alt. Und sein Leben wird auch in diesem Buch erzählt. Und es ist sehr spannend. Er ist als Kind jüdischer Eltern in Wien geboren, musste bis mit dem 11. Lebensjahr ist er mit den Eltern ausgewandert, wegen des Nationalsozialismus, gerade noch in letzter Sekunde nach Chile. Und er ist in einer ganz jüdischen Familie, die koscher lebte, mit allen Traditionen aufgewachsen, hat das aber nie für sich selber als seinen Glauben wirklich annehmen können und ist als Schüler und Student Atheist geworden und ist es sein Leben lang geblieben. Er verstand sich, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre als Atheist. Und jetzt erzählt er hier in diesem Buch, dass er sich in neuester Zeit, er sagt auch, er wäre immer noch aktiv, er würde jeden Montag bis Freitag noch 8 Stunden arbeiten, weil es ihm so eine Freude bereitet, also er scheint wirklich Power zu haben, würde er sich intensiv gerade mit der Neurobiologie auseinandersetzen. Also mit der Wissenschaft darüber, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und in diese Wissenschaft hat er sich eingearbeitet, hat die Erkenntnisse studiert. Und jetzt kommt das, was mich so erstaunt und ermutigt und erfreut hat. Er sagt nämlich, er ist dabei auf etwas gestoßen, was ihm als Atheisten eher unheimlich ist. Ich lese das mal vor. Und ich will das nicht übertreiben, aber ich finde es fast unheimlich, wenn ich entdecke, dass die Struktur der Hirnrinde das gleichzeitige Verstehen von sich selbst und von anderen privilegiert. Als ob das die Hauptaufgabe des Gehirns wäre. Wie die Hirnrinde darauf eingestellt ist, ein volles emotionales Leben von sich mit anderen, also Beziehungen, zu ermöglichen, darin kann ich nicht einfach nur eine zufallsbestimmte Entwicklung der Evolution sehen. Und all das wird in der Neurobiologie beschrieben, aber ohne es zu betonen. Doch das heißt letztlich, dass das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, eine neurobiologische Basis hat. Und diese neurobiologische Basis sich nicht selbst erklären kann, wenn sie nicht von einem Willen organisiert ist. Und dann wirft Lütz, der Bekenner Christus, dazwischen, den wir jetzt mal Gott nennen. Beide lachen. Dieser Gott oder dieser Wille, wie Kernberg jetzt erstmal noch vorsichtig sagt, der uns die hauptsächliche Aufgabe unseres Lebens stellt, Beziehung zwischen Menschen herzustellen. Wichtiger als Essen und die Aufrechterhaltung eines guten Stoffwechsels. Dieser Mann hat also Schöpfung angeguckt, hat sich angesehen, wie funktioniert denn unser menschliches Gehirn und ist dabei darauf gestoßen, dass es so gebaut ist, dass es die allererste und wichtigste Aufgabe ist, zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass eigentlich das ist, wofür wir geschaffen sind. Denn dazu kommt er dann auch, das kann eigentlich kein Zufall sein. Da muss ein Wille dahinter stehen. Und es ist ihm noch unheimlich, dass er plötzlich merkt, es könnte sein, dass es Gott, den Schöpfer, doch gibt, von dem ich in meiner Jugend gehört habe, von meinen gläubigen Eltern im Judentum. Gott hat uns für Beziehung, für Liebe geschaffen. Sie schafft Nähe und sie ist der Geist, in dem wir leben sollen und können, für die wir geschaffen sind, weil Gott es uns schenkt. Die Liebe will unsere Isolation und unsere Distanz überwinden. Sie schafft es, dass wir uns öffnen, dass wir uns ihr aussetzen. Liebe kann dazu führen, dass wir uns hinwenden zum anderen und vertrauensvoll und offen sind. Liebe schafft vertrauensvolle Nähe zu Gott und auch zum Nächsten. Das ist wunderbar und gleichzeitig in unserer Zeit jetzt gerade so schwer. Denn im Moment müssen wir ja ganz anders, als wir eigentlich das empfinden und wie wir das eigentlich machen würden, zu denen, die wir lieben, auf Distanz gehen. Und Nähe ist plötzlich gefährlich. Zum Glück aber nur die räumliche Nähe. Wir müssen also kreativ werden und Formen von Nähe suchen, die auch mit Abstand funktionieren. Online-Gottesdienste zum Beispiel oder Telefonate. Liebe macht erfinderisch, sagt man ja. Erst recht im Advent, wenn wir daran denken, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns ganz nahe gekommen ist, dass er seinen Sohn zu uns auf die Erde geschickt hat. Da sollten wir uns ja von einem Virus nicht aufhalten lassen. Und da können wir es, denke ich, auch schaffen, eine Fremdsprache zu gebrauchen, die uns überhaupt nicht liegt, die uns für uns sperrig ist und für die wir eigentlich nicht geschaffen sind. In dieser Fremdsprache bedeuten 1,50 Meter Abstand oder der Satz, ich besuche dich diesmal nicht, die bedeuten in dieser Sprache, du bist mir wertvoll. Ich schütze dich und nehme auf dich Rücksicht. Ich denke, Gottes Geist kann uns dabei helfen, diese Sprache zu lernen und zu sprechen. Und ich hoffe sehr, dass irgendwann, möglichst bald, wir diese Sprache auch ganz gründlich wieder verlernen dürfen. Wir haben es in diesem Advent mit besonderen Herausforderungen zu tun und wir können sie mutig angehen. Denn Gott hat ein Geschenk für uns. Er beschenkt uns mit seinem Geist. Und Gottes Geist ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Diesen Segen wollen wir jetzt noch hören und stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.